Herzlich willkommen, Zeit für eine neue Ausgabe von Frings fragt, dem gemeinsamen Podcast von domradio.de und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dem Dachverband der organisierten Gläubigen. Mein Name ist Marc Frings, ich bin der Generalsekretär des ZDK und darf in der vierten Folge dieser Staffel Mariam Lau begrüßen, Journalistin des Politikressorts der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlich willkommen, Frau Lau.
Danke, Herr Frings, dass ich bei Ihnen sein darf. Freue mich sehr.
Ja, ich freue mich ganz besonders auch. Mit Ihnen möchte ich vor allem über die deutsche Innenpolitik sprechen, speziell über die Union. Sie sagen über den Parteivorsitzenden und Kanzler Friedrich Merz, er sei eine ehrliche Haut. Dem sollten wir nachher nochmal nachgehen. Aber ich will die Chance nicht verpassen, mit Ihnen auch einen Blick auf den Iran zu werfen. Denn zum einen geht es in diesem Podcast immer wieder auch um die Welt in Unordnung. Aber in Ihrem Fall ist es auch eine biografische Note. Ihr Vater ist Iraner, Sie selbst sind in Teheran zur Welt gekommen, haben Ihre ersten Lebensjahre dort verbracht. Und ja, lassen Sie uns schauen, was ist dort gerade oben auf. Seit ziemlich genau 2 Monaten gibt es den Krieg mit einer gerade laufenden Unterbrechung. Wir haben eine Situation, dass die USA und Israel zum einen diesen Angriffskrieg gestartet haben, andererseits aber die ganze Region gerade in eine gewisse Unruhe geraten ist. Frau Lau, wer räumt dieses Chaos auf, das die USA dort gerade anrichten?
Ja, ich fürchte, das wird so schnell niemand können, weil einfach die USA sich damit ja komplett überfordert zeigen. Also die gesamte Kriegsführung war chaotisch, das Gespräch über die Kriegsziele, dann immer wieder die Signale, Europäer, bitte helft uns, Europäer, wir brauchen euch nicht und so weiter. Und ich glaube auch die arabischen Nachbarstaaten des Iran sind genauso irritiert und so weiter. Also es gibt dieses riesige Fragezeichen, wohin wollen die Amerikaner eigentlich mit dieser Region? Und man bekommt ja praktisch stündlich den Eindruck, dass Trump dem Ganzen gerne den Rücken zudrehen würde. Das geht jetzt aber nicht. Und man muss sagen, dass dem Iran in dieser Lage eine unglaublich billige Möglichkeit zuteil geworden ist, die ganze Welt in Geiselhaft zu nehmen, nämlich die Meerenge von Hormuz. Und das wird jetzt auch genüsslich getan. Damit will ich aber nicht sagen, dass der Iran irgendwie jetzt eindeutig als Sieger aus der Geschichte hervorgegangen ist. Also bisher gibt es noch gar keinen Sieger. Was aber jedenfalls der Fall ist, ist, dass es zwar einen Regimewechsel gegeben hat, aber ich glaube nicht in die Richtung, die sich die Menschen im Iran gewünscht haben. Wir sind von einer Theokratie zu einer Militärdiktatur. Und ja, dass die in der Lage und willens ist, die Region aufzuräumen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das glaube ich mal nicht.
Sie sagen zu Recht, dass aus der gesellschaftlichen Perspektive eigentlich von einem Horror der nächste Horror übergeleitet wurde. Die Berichterstattung über den Iran begann in diesem Jahr vor allem mit Berichten über die Protestbewegung, also die Menschen, die selber auf die Straße gegangen sind, um für einen Wandel zu sorgen. Das waren ja eigentlich die Hoffnungszeichen, mit denen der Iran in das für uns neue Jahr gestartet sind. Darüber liest und hört man jetzt natürlich wenig. Wie nehmen Sie diese Stimmung aus der Distanz wahr? Gibt es diese Protestbewegung noch? Wird sie diesen Krieg überleben?
Also es gibt, glaube ich, also man kann schon davon ausgehen, dass ich würde sagen, 90% der Iraner gegen dieses Regime sind. Aber das Regime hat die Straßen inzwischen, also nicht nur in Teheran, sondern auch in anderen Städten, dermaßen gepflastert mit Kontrollen. Die Bürger bekommen Nachrichten aufs Handy geschickt, wer auch nur im Vorbeigehen den Eindruck erweckt, dass er irgendwie mit ausländischen Mächten kollaboriert. Der wird eine harte Antwort der Revolutionsgarden zu spüren bekommen und so weiter. Also das ist jetzt eben die Gegenwart einer Militärdiktatur. Die Menschen haben mit einer ungeheuren Inflation zu kämpfen. Die Lebensmittel sind unfasslich teuer. Benzin ist teuer, wenn vorhanden und so weiter und so fort. Also die Protestbewegung ist zwar tot, aber die Unzufriedenheit und Wut und so weiter, die sind höchst lebendig. Es ist ja den Leuten, die auf die Straße gegangen sind im Januar, signalisiert worden vom US-Präsidenten, Hilfe ist unterwegs. Und da war eben die Vorstellung, wir beseitigen den obersten Revolutionsführer Ayatollah Khamenei und ihr geht dann auf die Straße und übernehmt halt den Laden. Das ist natürlich einer unbewaffneten Menge einfach nicht möglich. Die Leute sind unbewaffnet. Dann kam ja kurzzeitig, wenn Sie sich erinnern, die Idee auf, die Kurden zu bewaffnen und dann auf die Revolutionsgarden zu treiben. Vollkommen absurde Idee, das ist ja auch schnell dann wieder beerdigt worden. Ja, also für die Leute da, die sehen sich eigentlich eingezwängt zwischen einerseits Bombeneinschlägen, es gibt auch keine Schutzbunker, es gibt keine vernünftigen Warnungen, man weiß nicht, wo als nächstes eventuell Bomben niedergehen. Im Moment ist es, glaube ich, wird die Waffenruhe weitgehend eingehalten. Aber es gibt ja keine Garantie dafür, dass es nicht sehr bald wieder losgeht. Ja, also das ist so ein bisschen die Lage der Leute.
Und zu den weiteren durchaus ambivalenten Fußnoten zählt auch, dass gerade Reza Pahlavi in Europa unterwegs war, Sohn des Schahs. Und dazu sollte man vielleicht auch nochmal geografisch in Erinnerung rufen. Ihr Vater war selbst in Opposition zum damaligen Schah, also zum Vater von Reza Pahlavi. Er war in Deutschland, hat in Berlin vor der Bundespressekonferenz gesprochen, hat auch Mitglieder des Bundestages getroffen, keinen Vertreter der Bundesregierung, insofern ich informiert bin. Ausgerechnet die Schah-Familie bringt sich hier also als potenzieller Akteur für einen politischen Übergang ins Spiel. Ist das nicht maximal zynisch?
Ja, zynisch weiß ich nicht. Reza Pahlavi hat ja bisher immer gesagt, er sieht sich als Übergangs, als Figur des Übergangs und er sei gar nicht unbedingt darauf erpicht, eine Monarchie zu errichten. Inzwischen klingt es ein bisschen anders. Also inzwischen klingt es so, als würde er darüber halt abstimmen lassen. Und wenn sich jetzt eine Mehrheit für die Monarchie findet, ja mein Gott, dann Dänemark ist schließlich auch eine und so weiter. So hat er sich ja jetzt teilweise eingelassen. Und ich fand die Art und Weise, wie er hier aufgetreten ist, als die Stimme des iranischen Volkes, so ein bisschen bedenklich. Also ich finde, das Erste, was ich doch von mir aus beweisen muss, wenn ich sage, ich will einen demokratischen Übergang, ist, dass es verschiedene Stimmen im Volk gibt und verschiedene Wünsche, wie das weitergehen soll nach dem Ende der Mullahs. Trotzdem ist natürlich es legitim, wie er, also sich da ins Spiel zu bringen. Nur ich fand es auch richtig, dass jetzt nicht auf Regierungsebene der Kontakt zu ihm gesucht wurde. Ist ja auch so, dass Donald Trump keine Hoffnungen in ihn setzt. Die einzigen, die Hoffnungen in ihn setzen, sind die Israelis. Er ist sehr eng mit Benjamin Netanyahu. Für die ist er eine plausible Figur. Wie gesagt, für die US-Regierung nicht. Insofern konnte ich das verstehen, dass man sich da als Bundesregierung ein bisschen zurückhält. Aber er ist ja im Bundestag gewesen und so weiter und Bundespressekonferenz und so. Also er kann sich jetzt nicht darüber beschweren, dass ihm hier die kalte Schulter gezeigt wurde oder so.
Sie sagen ja völlig zu Recht, dass Iran jetzt eine Theokratie hinter sich gelassen hat. Will das nochmal biografisch übertragen? Sie und Ihre Familie haben persönlich erlebt, wie Religion, in dem Fall eben der Islam, für Machtzwecke missbraucht hat. Können Sie dann noch unvoreingenommen oder sogar positiv auf Religion blicken, ihr positive Seiten abgewinnen?
Ja, auf jeden Fall. Also als allererstes Mal ist es ist ja mit Religiosität die schiere Tatsache, dass jemand religiös ist, sagt ja überhaupt noch gar nichts darüber aus, wie er sich seiner Umgebung gegenüber verhält. Und der Missbrauch von Religion durch ihre Politisierung, den sehen wir ja an allen Ecken und Enden, auch in den USA ganz stark. Natürlich auch im Iran. Also ich wollte das nochmal, falls der falsche Eindruck entstanden ist, dass ich jetzt glaube, der Islam spielt für die derzeitige Regierung gar keine Rolle. Das ist natürlich nicht so. Also ja. Die Revolutionsgarden, die jetzt in charge sind, haben ja im Namen schon islamische Garden und so weiter. Und also von daher, ich Ich kenne viele religiöse Menschen. Das heißt erstmal noch nicht, dass man andere unterdrückt oder so weiter. Also.
Dann lassen Sie uns vielleicht kurz in der Region bleiben, aber auf die Innenpolitik überschwenken. Sie waren nämlich gerade mit dem Bundeskanzler unterwegs in Zypern. Das passt insofern, als dass, auch daran sei erinnert, Zypern ja gleich am Anfang auch von Iran angegriffen wurde, um gleich maximal zu eskalieren. Aber darum soll es jetzt weniger gehen. Sie beobachten für die Zeit vor allem die Union, aber auch die AfD mit dem jeweiligen Spitzenpersonal. Welchen Eindruck gewinnen Sie, gewinnt man, wenn man mit dem Bundeskanzler im Ausland unterwegs ist? Ist er immer noch der Bundesaußenkanzler oder welche Eindrücke haben Sie bei dieser Reise über den Kanzler gewonnen?
Also diesen Vorwurf fand ich schon immer Quatsch, weil wir ja jeden Tag erleben, wie sehr beides ineinander greift. Also die Benzinpreise hier hängen halt an der Straße von Hormuz zum Beispiel. Und dass Merz da sagt, ich muss mich in beiden Welten bewegen können, fand ich jetzt immer einleuchtend. Man merkt ihm an, dass die Zeiten nicht nur geopolitisch, sondern eben wirklich jetzt gerade auch innenpolitisch hart sind und herausfordernd. Er ist so ein bisschen aufgeraut, geht schnell mal in die Luft bei Sachen, die er sonst vielleicht, über die er sonst hinweggegangen wäre. Das merkt man schon, aber man merkt eben auch, und das hat mich zum Beispiel damals überrascht, das hätte ich gar nicht mal so gedacht, das ist ein wirklich leidenschaftlicher Europäer. Also das ist die Bühne, auf der er wirken will. Er hat mir gesagt, dass, also wenn man nach einer Überschrift sucht für seine Kanzlerschaft, dann ist es die Europa resilienter gemacht zu haben. So, das will er, dass das von ihm bleibt. Und ist ihm also sehr wichtig. Und das hat man jetzt auch wieder gemerkt. Er hat dann da so ein bisschen die Rolle auch des Zuchtmeisters. Also eine seiner ersten Einlassungen war, es ging ja um Haushaltsberatung auf Zypern. Da hat er schon mal gleich gesagt, also Schulden kommen mit uns nicht in die Tüte. Mir gäbe nichts, aber gleichzeitig hat er sich eben auch wahnsinnig um die Ukraine gekümmert und die Frage, wie kann die Ukraine näher an Europa rangeholt werden und so weiter. Ja.
Sie haben selber eine Biografie über Friedrich Merz vorgelegt, die ist, ich glaube, letztes Jahr schon erschienen, mit dem Titel Auf der Suche nach der verlorenen Mitte, frei nach Proust. Ich habe mich gefragt, weil ich glaube, das Buch ist erschienen nach der Bundestagswahl und damit zu Beginn seiner Kanzlerschaft. Würden Sie denn jetzt sagen, er hat diese Mitte gefunden, insofern er sie gesucht hat?
Naja, also die Mitte, jedenfalls in Gestalt der schwarz-roten Koalition, steht wirklich sehr im Stress. So, und wenn Sie mich fragen, hat er eigentlich genug dafür getan, also diese Mitte zu machen, die ist ja nicht irgendwas, was man einfach in den Umfragen findet oder so, 70% der Leute denken XY, sondern diese Mitte müsste er mit herstellen. Und wir sind jetzt ja in einer ganz entscheidenden Woche, also in dieser Woche wird sich zeigen, wie es mit den Reformanstrengungen weitergeht und ob diese Mitte eben in der Lage ist, miteinander trotz großer Gegensätze und Spannungen sowas anzuschieben. Und da finde ich, hat Merz eben eine zentrale Schwäche, nämlich dass er nicht einsieht, dass man Leute überzeugen muss. Er ist der Meinung, ich mache eine Ansage und dann müssen die Leute einfach springen. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, am vergangenen Samstag war er bei der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und ist von denen dann im Scherz als Kaufhausdirektor angesprochen worden. Das war ein Witz, aber es war eigentlich nur ein halber Witz, weil so ein bisschen ist das halt sein Auftreten. Ne? So ein CEO, der kommt und guckt, dass alles nach dem Rechten, dass alles läuft und so weiter und macht auch mal eine Ansage, wenn es nicht läuft. Und zum Beispiel in dieser Rentenfrage wäre es eben total wichtig gewesen, die Leute gleichzeitig aufzuklären, es wird nicht immer so weitergehen, wie es bisher war. Und ihnen aber auch die Angst zu nehmen und sie zum Mitmachen zu animieren. Und dieses Gewinnende, das hat er nicht und da legt er auch keinen Wert drauf. Und das ist eben für diese Frage der Mitte, ob die demokratische Mitte überlebt und auch wirkmächtig ist und was ausrichten kann in der Welt, ist das halt essentiell. Ne?
Und ich glaube, es war sogar noch ein Stückchen wilder, weil die CDA selber dieses Bild vom Kaufhaus reingebracht hat. Und dann ist Merz auf die Bühne in Marburg und hat sich selbst zum Direktor, glaube ich, stilisiert. Also insofern sprachlich ein bisschen wild. Aber Sie beschreiben, glaube ich, ein sehr interessantes Phänomen. Er ist sehr gut darin, Dinge erstmal, glaube ich, polarisierend zusammenzufassen. Aber dann fehlt dieses Nachfassen, so dass immer wieder jemand, manchmal er selber, manchmal andere rauskommen müssen, um zu erklären, was er eigentlich gemeint hat. Und dabei bleiben, glaube ich, durchaus wichtige Impulse liegen, die sicherlich erforderlich sind. Also ich glaube, wir brauchen eine Stadtbilddebatte, keine Frage. Aber er hat sie, glaube ich, ein Stück weit zu lange liegen lassen. Das war jemals mein Eindruck bei der Geschichte. Sie haben einen interessanten Aspekt angesprochen. Also es geht jetzt hier um diese Reformpakete, die irgendwie geschnürt werden müssen in einem durchaus prekären Zeitfenster. Zwei Landtagswahlen sind geschafft, bei denen jeweils eine der Regierungsparteien hat federn lassen müssen. Baden-Württemberg hat die Union nicht zurückerobert, obwohl der Sieg irgendwie schon sicher geglaubt war. Die SPD hat nach vielen Jahrzehnten Rheinland-Pfalz verloren. Der Herbst wird nochmal durchaus herausfordernder mit einer sehr, sehr starken AfD in den verschiedenen Landtagen, die dort zur Wahl stehen. Müssen jetzt diese Reformpakete zum Erfolgsindikator schlechthin werden, damit diese Koalition auch in der Mitte krisenfest überleben kann?
Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen, schlicht und ergreifend. So ist es. Wenn die das jetzt nicht schaffen, wird die Koalition auch auseinandergehen.
Und Sie sind nicht die Erste, die mir das sagt. Ich habe letzte Woche ein ehemaliges Regierungsmitglied einer großen Koalition getroffen, die das auch schon prophezeite. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Erzählung ist, die sich gerade hier im politischen Berlin breit macht. Ich erinnere mich aber auch, dass ich ein anderes aktuelles Regierungsmitglied getroffen habe, das sich sehr darüber aufgeregt hat, dass er das Bild der letzten Patrone vor noch schlimmeren, radikalisierenden politischen Entwicklungen sich jetzt präsentiert. Aber letztlich ist ja die AfD der Elefant im Raum bei allen Fragen, nicht nur Umfragen, sondern eben auch politischen Fragestellungen. Und ich finde, wenn man sich die Werte anschaut, da wird einem durchaus flau im Magen. Was ist da schiefgelaufen, dass die AfD, und das ist ja gegenwärtig bei allen politischen Debatten sehr präsent, diesen Lauf hat?
Ja, also wenn ich auf die Union schaue, gibt es da ein interessantes Phänomen. Das heißt nämlich, man hat ja unter Angela Merkel das eigentlich komplett versucht zu ignorieren. Und in der Ära nach Merkel, also in der Ära Merz, angefangen sich zu denken, wir, in Klammern die Union, sind eigentlich für das Aufkommen der AfD verantwortlich. Also die Politik, die Merkel gemacht hat, sowohl mit der Euro-Rettung als auch mit den Flüchtlingen 2015, ohne das sei die AfD eigentlich gar nicht denkbar. Und aus dieser Art von innerer Schuld, also diesem inneren Schuldgefühl, kann man natürlich nicht angreifen. Und langsam aber sicher haben sie eine Sprache gefunden, so mit der AfD umzugehen, aber das hat halt zu lange gedauert. Jetzt muss man sagen, dass die AfD, dass ja in ganz Europa Rechtspopulisten Auftrieb haben, immer auch mal wieder besiegt werden. Ich sage nur Viktor Orban. Also es geht nicht immer nur in eine Richtung, es geht auch mal wieder in die andere Richtung. Und das ist, glaube ich, also aus Ungarn zu lernen, für die Union sehr heilsam. Aber dieses Gefühl, die da oben kriegen erstens nichts zustande und zweitens bedienen sie sich und dann ist auch noch die Meinungsfreiheit eingeschränkt und so weiter. Das ist jetzt kein rein deutsches Phänomen. Aber damit kann man sich nicht trösten, natürlich. Aber ich glaube, so was die Union speziell betrifft, man hat sich da einfach zu viel einschüchtern lassen, im Grunde genommen. Und zu sehr die Narrative der Rechten schon zu eigen gemacht.
Das ist ja erstmal eine Problemanalyse. Wenn Sie jetzt Spin-Doktor wären im Konrad-Adenauer-Haus, was wäre denn dann jetzt auf der praktischen Ebene Ihr Rat an die Union?
Ich würde zum Beispiel viel konkreter mal auf die Figuren gehen, mit denen man es da zu tun hat. Und dann einfach ganz in Ruhe mal in so einer Rede erklären, was jemand wie Markus Hohnmeier schon alles so gemacht hat in seinem Leben. Und das einfach mal ganz ruhig erzählen und gar nicht unbedingt immer um diesen Nazi-Vorwurf kreisen, sondern ganz ruhig mal beschreiben, was sind das für Leute? Womöglich hat man dann trotzdem bei vielen immer noch die Antwort, ja, ist mir egal, Hauptsache seid nicht mehr ihr. Also ich glaube, ein Teil der AfD-Wähler ist verloren, da kann sich, das hat gar keinen Sinn, die bewegen sich in einer anderen Sphäre, als die Union sich bewegt, aber die Leute, die zum Beispiel in Mannheim oder in Duisburg oder so zur AfD gegangen sind, da würde ich mal sagen, da kriegt man viele von wieder, wenn man eine andere Migrationspolitik macht, wenn man den Missbrauch von Sozialleistungen beendet, wenn man für mehr innere Sicherheit und Sauberkeit auf den Bahnhöfen und so weiter sorgt. Das sind alles Sachen, die kann man machen. Aber wie gesagt, also einen Teil der Leute wird man nie wieder sehen.
Das war jetzt sozusagen die Empfehlung an eine politische Partei. Sie selber tragen ja auch in gewisser Weise Verantwortung. Sie sind politische Journalistin bei der Zeit und schreiben eben auch über die AfD. Wie gelingt das, wenn man selber natürlich auch mit einem eigenen Wertekompass auf eine Partei blickt, die in Teilen verfassungsfeindlich ist, die weit von der demokratischen Mitte, über die wir gerade noch sprachen, entfernt ist? Wie gelingt das, ohne etwas zu normalisieren, was eigentlich nicht normalisiert gehört?
Ich nenne das immer kalte Neugier. Ich will einfach wissen, was das für Leute sind und will deren Biografien kennenlernen und deren Ansichten und so weiter. Und versuchen den Lesern so praktisch einen ganzen Film zur Verfügung zu stellen, den sie haben und benutzen können und aus dem sie sich eben ein Bild machen können. Und ich merke, dass wir da noch so ganz am Anfang stehen. Also wir haben lange Zeit keine Porträts gemacht, zum Beispiel von AfD-Leuten, was ich für einen riesigen Fehler halte. Also
naja, Porträts, sage ich jetzt als Zeitungskonsument, stellen ja immer Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker sehr menschlich dar. Also will ich menschlich die Dimension dieses Personals wirklich kennenlernen? Also was ist denn Mehrwert für mich als Leser eines solchen Textes dann?
Naja, was heißt Menschen? Also ich meine, Menschen sind es ja. Und die Frage ist ja immer, was bringt Leute, was verschafft der AfD diesen Erfolg? Und dann will ich wissen, also was weiß ich, der Lebenslauf von Tino Chrupalla, der ist eben sehr eng mit der Region verbunden, in der er aufgewachsen ist, da in der Lausitz, nahe der polnischen Grenze, also wenige Kilometer. Und sein Vater, sein Großvater haben in derselben Gießerei gearbeitet. Und diese Gießerei wird halt jetzt nichts mehr nach Russland los wegen der Sanktionen. Und das ist bei ihm zum Beispiel so ein Punkt. Und mir ist dann klar geworden, dass ein zentrales Element bei diesen AfD-Leuten der Gedanke ist, wir als Deutschland müssen uns mit den Russen arrangieren. Und es hat keinen Sinn, sich denen in den Weg zu stellen, selbst wenn man es richtig fände, was die ja gar nicht tun. Und ja, ich kann nur sagen, ich möchte gerne, dass die Leser diese Information haben. Jetzt kann ich sagen, was hilft mir das, wenn ich weiß, was bei dem zu Hause irgendwie sozial, soziologisch los ist oder so. Aber ich finde schon, dass das was hilft. Also ich weiß gerne Bescheid darüber, wer wie Texas ist, der amerikanische Verteidigungsminister, wo kommt der eigentlich her ideologisch, was hat dessen Lebensweg geprägt und so weiter. Ich finde schon, dass man da eine Menge erfährt.
In gewisser Weise sitzen sitzen die Journalistinnen und Journalisten und auch wir als Vertreterinnen und Vertreter der Kirche ja in gewisser Weise im selben Boot, weil wir alle zusammen sicherlich die normative Verantwortung spüren für Demokratie, für Vielfalt, für Rechtsstaatlichkeit, für Zusammenhaltsfragen, und zu engagieren, dafür zu werben. Nehmen Sie als Hauptstadtjournalistin das Engagement der Kirchen im Umgang mit Extremismus wahr? Ist das für Sie überhaupt eine Kategorie, die für Ihre Berichterstattung eine Relevanz entfaltet?
Also ich nehme es so am Rand schon wahr. Ich nehme auch wahr, wie sehr die Kirche mit sich selber hadert. Und ja, also das verfolge ich aus einer gewissen Distanz. Aber klar, so also ist schon spürbar die Gegenwart der Kirchen in der Beziehung.
Also wir haben ja zum einen ja sehr klare Unvereinbarkeitsbeschlüsse gefasst. Die AfD, ihre Mitglieder, ihre Sympathisantinnen und Sympathisanten bekommen bei uns keine Bühnen geliefert. Wir bereiten gerade natürlich nochmal Stellungnahmen vor mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland, wo ja auch die Kirchen also sehr dezidiert auch angesprochen werden, durchaus auch mit Konsequenzen, sollte die AfD in die Regierungsverantwortung kommen. Was wir natürlich weiterhin nicht hoffen. Wir hatten allerdings auch im letzten Jahr noch zum Ende der letzten Legislatur einen ordentlichen Konflikt selber provoziert, weil wir uns sehr kritisch positioniert hatten zu den Abstimmungen, die Union, wissend, dass die Mehrheiten nur möglich sind, wenn sie mit der AfD gemeinsam abstimmt, gewonnen werden können. Das hat für viel Unruhe gesorgt, und erinnerte ein bisschen vielleicht auch an eine, ich weiß gar nicht, ob man das Shitstorm nennen kann, also an eine Episode, die wir 2018 hatten mit Ihrem Text, zur Frage der privaten Seenotrettung. Wenn ich es richtig sehe, stehen Sie weiterhin hinter dieser Kritik, die Sie damals artikuliert haben, keine kommerzielle Seenotrettung zu ermöglichen.
Ja, also es ging da mehr so darum, hilft das eigentlich? Das war ja da die Debatte. Und was ist jetzt Ihre Frage?
Naja, die Frage ist die, weil ich versuche jetzt hier zu verknüpfen, auf der einen Seite die Frage, wie findet man einen guten Umgang und was sind eigentlich die Positionen, mit denen wir das auch nochmal unterstreichen. Und die Kirchen, da kann man für beide großen Kirchen sprechen, haben auch noch nach 2018 immer wieder sehr im politischen Raum, aber auch finanziell dafür geworben, dass es diese Seenotrettung gibt, auch die private, ich glaube inklusive einer Initiative, über die Sie selber hautnah diese Seenotrettung erlebt haben. Und ich finde es interessant zu sehen, wie Sie als Journalistin eigentlich darauf blicken. Also würden Sie uns dann auch aus Ihrer Warte und aus Ihrer Argumentation heraus sagen, es ist naiv, dass wir uns auf die Seite jener stellen, die im Mittelmeer weiterhin Leben retten?
Ja, ich weiß nicht, ob es naiv ist, aber ich weiß auch nicht genau, ob Ihnen eigentlich dabei bewusst ist, dass die allermeisten, die da unterwegs sind, also jedenfalls die, mit denen ich unterwegs war, und die waren, glaube ich, sehr repräsentativ, auf der CI explizit der Meinung waren, es ist nicht nur ihr Job, Leben zu retten, sondern auch diejenigen, die sie gerettet haben, sicher nach Europa zu bringen. Und es gibt, wie der Migrationsforscher Gerald Knaus herausgefunden hat, einen Zusammenhang zwischen Seenotrettung. Je häufiger es Seenotrettung gibt, desto mehr Boote stechen in See, und desto mehr kommen natürlich auch um. Und man muss sich als Kirche und als irgendwer halt überlegen, was man da will in dem Zusammenhang. Und ja, also die Kirchen haben natürlich eine andere Rolle als ich als Journalistin, aber diesen Zusammenhang würde ich mir auch mal vorlegen.
Naja, die Rückfrage wäre natürlich auch, was wäre das für eine Kirche, würden wir nicht helfen und nicht in die Infrastruktur auch investieren, die erforderlich ist, damit Menschen nicht ertrinken? Das ist ja sozusagen das
Ja.
moralische Dilemma, in dem wir sind. Also würden wir nicht helfen, würden wir uns aus unserer Sicht ganz andere Weise angreifbar machen.
Klar, das müssen Sie natürlich entscheiden, was da, wo Sie sich da positionieren.
Ja, also dieses Jahr sind, ich habe nochmal die Statistiken rausgesucht, bislang etwa 1000 Menschen ertrunken. Und das ist eine Zahl 2026. Ihr Text ist ungefähr 8 Jahre jetzt her. Wie bewerten Sie denn da den aktuellen Zustand der EU-Migrationspolitik? Ist da genug passiert, auch um Ihre Kritik, um Ihre Warnungen auch aufzugreifen?
Naja, also mein Petitum war eigentlich immer, dass man versucht zu verhindern, wo immer möglich, dass Leute überhaupt in See stechen. Und der Trick dabei wäre ja erstens beispielsweise Afrika, in irgendwelchen Drittländern, die dazu bereit und ausgestattet sind, Asylverfahren durchzuführen und eventuell auch schon den Schutz zu gewähren. Da ist man noch nicht sehr weit gekommen. Was aber stimmt, ist ja, dass die Zahl derjenigen, die in Europa anlanden, dramatisch gesunken ist. Und das liegt auch daran, dass es so Abkommen wie das zwischen Tunesien und Italien gibt, wo also mehr oder weniger die Tunesier mit äußerst ruppigen Methoden einfach Leute daran hindern, in Boote zu steigen. Also mit anderen Worten, nein, da ist noch nicht genug passiert, aber immerhin die Zahlen sinken und das ist für Europa ja erstmal schon mal eine sehr wichtige Nachricht.
Und sicherlich auch für die meisten nationalen Regierungen, die in irgendeiner Weise genau an dieser Frage gemessen werden. Wir beobachten das ja gerade auch ganz genau in der aktuellen Bundesregierung. Jetzt hat das Europaparlament im März ja im Grunde genommen die Initiative ergriffen, hat sich die gemeinsame europäische Asylpolitik nochmal vorgenommen und das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich diese Return Hubs, im Grunde genommen nochmal stärker in den Blick genommen. Ich fand das sehr interessant, weil am Ende diese inhaltlichen Nachjustierungen, die ja in Ihrem Sinne sicherlich auch eine deutliche Verantwortungsübernahme auch inkludierte, überlagert wurde von genau dem, was wir vor einem Jahr schon mal hatten, nämlich der Frage, wie sind diese Mehrheiten eigentlich zustande gekommen, wann auch hier wieder auch mit radikalen Rändern zusammen paktiert wurde. Kann man diese Fragen überhaupt in der politischen Mitte lösen oder sind wir hier in einem Dilemma auch der politischen Mehrheiten gefangen?
Naja, also da muss man sagen, was die deutschen Sozialdemokraten zum Beispiel sind, die haben sich ja schon bewegt. Also vor 10 Jahren noch hätte weder ein Sozialdemokrat noch ein Grüner den Satz unterschrieben, nicht jeder, der will, kann kommen. Schon so ein Satz war umstritten. Das ist inzwischen glücklicherweise Konsens. Da sind wir schon mal. Und dass es rechtliche Bedenken gibt, wie eigentlich diese Return Hubs und die Asylzentren außerhalb der EU, wie das funktioniert und so, dagegen ist ja nichts zu sagen. Die Frage ist halt, ich merke das ja, wenn Manfred Weber, der Chef der EVP-Fraktion, der Konservativen im Europäischen Parlament, wenn der erzählt, wie er versucht, Mehrheiten für straffere Kontrollen an den EU-Außengrenzen zu finden, wie der dann vorgehen muss. Und da ist es halt oft so, dass er eben in der Mitte keine ausreichenden Mehrheiten dafür findet. Auch weil, also es liegt nicht nur daran, dass viele Sozialdemokraten das nicht mit ihrer Haltung vereinbaren können, sondern auch, dass es ihnen vielleicht ganz lieb ist, wenn sie den Weber an den rechten Rand drängen können. Und dass es für sie dann das leichter macht, sich als die antifaschistische Partei darzustellen und so weiter und ihnen auftritt.
Ich glaube, über dieses Verhalten oder über diese Strategie wurde auch hier in Berlin, ich glaube auch in Kreisen der Union, sehr kritisch diskutiert, als es dann im März diese Mehrheiten gab. Manfred Weber ist ja auch seit vielen Jahren Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, sodass wir selber natürlich auch das Gespräch gesucht haben. Und ich habe dabei auch noch mal deutlich gelernt, wie komplex es ist, in dieser Mitte Mehrheiten zu organisieren, auch mit einer Sozialdemokratie auf europäischer Ebene, die nochmal anders aufgestellt ist und nicht diese Gedanken und Positionierungsverschiebungen nachvollzogen hat, die Sie gerade skizziert haben. Denn das, was auf dem Tisch lag als Verhandlungsangebot, entsprach ja mehr oder weniger dem, was zwischen den Koalitionären längst Konsens war. Also da sieht man auch mal vielleicht die Herausforderungen, und ich glaube, dass diese Abstimmungen, ohne dass ich sie rechtfertigen würde, Sie können sich das vorstellen, dass wir das kritisch natürlich dann kritisch sehen, aber dass wir natürlich trotzdem sehen, in Brüssel können wir als Deutsche, die lange verschont waren von extremistischen Parteien, nochmal deutlich auch in die Zukunft schauen, weil wir eben merken, wie Verfahren die Ausgangslage sein kann.
Genau. Also das, was Weber macht, jetzt hat er natürlich keine Regierung da im Parlament, aber seine Lage, also diese Stellung in der Mitte, die könnte auf die Union natürlich in Deutschland auch nochmal zukommen.
Wir reden hier über ein Themenfeld, das, wie ich finde, kaum ohne Emotionen angegangen werden kann. In der Gesellschaft löst es wahnsinnig starke Reaktionen aus. Ich finde, die Bundestagsdebatten dazu verlaufen immer wahnsinnig kontrovers und zugespitzt. Würden Sie als Journalistin sagen, man muss Emotionen noch stärker in den Blick nehmen, um sie sozusagen als Teil einer politischen Wirklichkeit der Gegenwart zu erachten? Oder kann man auch dieses Politikfeld nüchterner zurücksortieren in andere Bereiche, in denen man auch nicht in dieser Art und Weise über Politikgestaltung reden will?
Also ich finde schon, dass man versuchen sollte, nüchtern zu sprechen, und dass man versuchen sollte, über Interessen zu sprechen und nicht so sehr über Moral. Also dass man versuchen sollte, den Migranten als jemanden zu sehen, der Interessen hat, und die deutsche Gesellschaft auch hat ihre eigenen Interessen. Und dann kommt man vielleicht zu Ergebnissen. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt hier nochmal eine Erleichterung, dass Menschen, die einen Antrag gestellt haben auf Schutz, dass die hier schneller in Arbeit kommen. Das war aber auch lange Zeit ideologisch besetzt. Die Szene in der Union sind viele immer noch dagegen. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel sowas, da nützt der nüchterne Blick eine Menge. Wenn ich das alles immer nur als Angstthema oder als Angstthema von beiden Seiten behandle, dann komme ich halt womöglich nicht viel weiter. Dass Gefühle trotzdem eine Rolle spielen, kann man natürlich nicht bestreiten. Und als Reporterin, politische Reporterin, würde ich auch immer sagen, das muss man abbilden. Aber die Politik muss es zum Beispiel nicht abbilden. Die Politik, also ich erwarte von Politikern, dass sie versuchen, das in einer ruhigen und nicht überwältigten Art und Weise zu machen.
Wir haben jetzt über Emotionen gesprochen, und eine Emotion attestieren Sie ja auch Friedrich Merz, indem Sie sagen, er ist leidenschaftlicher Europäer. Europa, Entscheidungsprozesse auf der europäischen Ebene gelten gemeinhin als wahnsinnig komplex, schwer vermittelbar. Würde man sich nicht gerade hier auch nochmal Friedrich Merz mit seiner ehrlichen Haut, wie Sie es selber auch mal formuliert haben, wünschen, damit gerade diese Ebene eben auch als eine, die eben Einfluss hat und Implikationen hat für die breite Gesellschaft, auch hier in Deutschland, damit das nicht nochmal sichtbarer wird?
Tja, ich weiß nicht, ob das was hilft. Also wie würde man das machen? Ich kann ja jetzt nicht anfangen zu weinen, wenn es um die Haushaltsberatung in Brüssel geht oder so. Ich glaube, dass auch da irgendwie schon helfen würde, wenn man kühl und ruhig darüber reden würde, was hier gerade europäische Interessen sind, worauf es jetzt gerade ankommt, um was unsere Interessen sind, wie das zueinander passt. Das, finde ich, versucht er ja eigentlich auch weitgehend zu machen.
Er wird unser Gast sein beim 104. Deutschen Katholikentag, den wir vom 13. bis zum 17. Mai in Würzburg feiern werden. Dort wird er vor allem Gespräch sein mit jungen Menschen und wird sich deren Herausforderungen, deren Problemen, deren Perspektiven auf die Zukunft anhören, mit ihnen ins Gespräch kommen. Man darf gespannt sein. Beim letzten Mal war er noch Oppositionsführer, als wir vor 2 Jahren den Katholikentag in Erfurt gefeiert haben. Da war er tatsächlich der leidenschaftliche Europäer, weil er dort eine große Rede gehalten hat zu Deutschlands Verantwortung in der Welt. Insofern war das, glaube ich, eine ganz gute Hinführung für alle, die dabei sein werden in Würzburg. Vielen Dank Ihnen, Frau Lau, für das Gespräch, für Ihre Zeit. Wir sehen oder hören uns viel besser wieder in der nächsten Ausgabe. Dann wird Stefan Oster zu Gast sein, Bischof von Passau. Ihnen, Frau Lau, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit für uns.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Dankeschön.